Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im 5. Kapitel des Epheserbriefes. Wir haben ihn schon gehört in der Epistellesung und ich lese ihn nochmals nach der neuen Genfer Übersetzung. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, die Mahnungen, die gewöhnlich den Schlussteil der neutestamentlichen Briefe bilden, gehören nicht zu den beliebtesten Stücken des Neuen Testaments, weder für den Bibelleser noch für den Prediger oder Hörer. So hat es ein namhafter evangelischer Theologe des 20. Jahrhunderts formuliert und es scheint mir, dass er durchaus recht haben könnte. Gegen Mahnungen, Ermahnungen, Anweisungen oder Aufforderungen sind die meisten Menschen ziemlich allergisch. Das liegt vermutlich daran, dass uns das das Gefühl gibt, dass es da einen gibt, der es besser weiß als wir. Einer, der schon weiß, was gut ist für uns und deshalb irgendwie über uns steht. Und das mögen wir nicht, verständlicherweise. Vielleicht haben Sie jetzt auch gerade eine bestimmte Situation in Erinnerung. Nun ist es aber auch eine Tatsache, dass unser Predigttext aus einer ganzen Reihe von solchen Mahnungen besteht. Es nützt also alles nichts. Ich oder Sie oder wir alle kommen heute nicht drum herum, uns damit auseinanderzusetzen. Aber was ist es denn für einer, der diese Mahnungen im Schlussteil des Epheserbriefs geschrieben hat? Wenn wir ganz an seinen Anfang zurückblättern, scheint die Sache eindeutig. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, heißt es da. Paulus also. So weit, so klar. Wenn man allerdings über den Epheserbrief liest, wird mehrheitlich die Meinung vertreten, dass er eher nicht von Paulus geschrieben ist, sondern von einem seiner Schüler. Denn er ist anders als diejenigen Briefe, die eindeutig dem Paulus zugeschrieben werden. Er ist zu allgemein und unpersönlich. Es lässt sich auch keine eindeutige Situation ausmachen, in die hinein er geschrieben ist. Es ist kein Bezug da zu einem aktuellen Problem in der Gemeinde oder zu einer Frage, auf die er Stellung bezieht. Und sogar die Ortsangabe Ephesus im ersten Vers, den ich vorhin zitiert habe, fehlt in den ältesten Handschriften. Deshalb, so wird vermutet, könnte es auch sein, dass der Brief als eine Art Vermächtnis des Paulus geschrieben worden ist. Ein Vermächtnis, in dem einer seiner Schüler oder vielleicht war es auch ein Schülerkreis, auch das wissen wir nicht so genau, seine wichtigsten Gedanken festgehalten hat, gewissermaßen seine Stimme für die Nachwelt erhalten. Paulus hatte längere Zeit in Ephesus gewirkt, das in der Antike eine der größten und bedeutungsvollsten Städte in Kleinasien war. Vermutlich hat sich nach seinem Tod ein Teil seiner Schüler dort versammelt, um seine Theologie weiter zu pflegen. Und dass der Brief unter seinem Namen verfasst worden ist, hat nichts mit Betrug zu tun, wie das heute der Fall wäre, sondern mit Achtung des Meisters. Paulus genoss eine hohe Autorität und es zeugt von Ehrerbietung, wenn seine Schüler einen Brief in seinem Namen geschrieben haben. Wenn wir von dieser Vermutung ausgehen, dass Paulus den Brief nicht selber geschrieben hat, ist es auch nicht verwunderlich, dass wir nichts Persönliches darin über ihn erfahren. Manches finden wir aber in den Briefen, die er eindeutig geschrieben hat. Und da ist es eben nicht nur der große und bewundernswerte Lehrer, der zum Vorschein kommt, sondern auch ein Mensch mit Schwächen und Grenzen. So kann er von einem körperlichen Leiden schreiben, das ihn durchbohrt wie ein Stachel. Und noch markanter sind seine harten Worte, mit denen er sich selbst aufs Heftigste kritisiert, weil er vor seiner eigenen Begegnung mit dem Auferstandenen diejenigen unerbittlich verfolgt hat, die sich zu Christus bekannt haben. Er sei der geringste unter allen Aposteln und nicht wert, überhaupt Apostel genannt zu werden. Und er bezeichnet sich deswegen sogar als Missgeburt. Wenn ich vor dem Hintergrund dieser Selbstbeschreibung des Paulus nochmal an die Ermahnungen denke, die den heutigen Predigttext durchziehen, verändert sich mein Bild. Paulus war einer, der seine Schattenseiten gekannt hat und um seine Schwachheit gewusst. Und er war sich nicht zu eitel, in seinen Briefen offen darüber zu schreiben. Und damit wirken auf mich die Ermahnungen, selbst wenn sie aus seinem Schülerkreis kommen, anders. Nicht mehr so sehr von oben herab, weil da ein anderer Mensch dahinter steht. Und ich kann eher hinhören, zuhören und versuchen, mich darauf einzulassen. Was also soll uns im Namen des Paulus als Vermächtnis weitergegeben werden? Dazu ein paar Gedanken, die in lockerer Spur diesen Versen folgen. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. So eine Ermahnung nach der neuen Genfer Übersetzung. Luther übersetzt, kauft die Zeit aus. Die Zeit auskaufen, das ist für mein Empfinden eine eigenartige Formulierung, die aber dem ursprünglichen griechischen Wortlaut sehr genau entspricht. Etwas auskaufen. Ich kenne diesen Begriff in meinem Sprachgebrauch nicht, habe ihn auch nie gehört, aber ich habe da immer eine Assoziation. Früher gab es dort, wo ich aufgewachsen bin, zu bestimmten Zeiten in den Geschäften den Ausverkauf. Hier würde man wohl eher sagen Räumungsverkauf oder Sonderverkauf. Jedenfalls alles mit viel Rabatt. Was ich davon in Erinnerung habe, übervolle Kleidergeschäfte mit Menschen mit ebenso übervollen Einkaufswagen. Und ich habe mich damals schon gefragt, wer braucht das alles? Immer mehr, immer noch günstiger, immer noch schneller und am besten alles gleichzeitig. Die Zeit auskaufen. Aber das kann ja wohl nicht die Botschaft sein. Ist es auch nicht. Denn die Zeit, von der hier die Rede ist, ist der Kairos. Kairos ist Gottes Zeit. Gottes Zeit mitten in der Zeit dieser Welt. Es geht nicht um Breite, sondern um Tiefe. Ich habe in einem ganz anderen Zusammenhang mal einen Satz gelesen, oder einen Vergleich besser gesagt, der mich an diese Kairos-Zeit erinnert hat. Das Leben ist kein Wettlauf, sondern eher wie Scheibenschießen. Nicht die Zeitersparnis zählt, sondern die Fähigkeit, eine Mitte zu finden. Die Mitte finden, mitten in dieser Zeit, das ist ein Ausdruck von Kairos. Und damit verbunden auch die Frage, was ist denn eigentlich meine Mitte? Eine Mitte, die standhält, auch in den Stürmen der Zeit. Kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse, hat Luther diesen Vers weiter übersetzt. Wir leben in einer schlimmen Zeit, so umschreibt es die neue Genfer Übersetzung. Es wird im Epheserbrief nicht klar, worauf sich diese Aussage bezieht, aber es gibt sie heute genauso wie damals, die bösen Tage, die schlimme Zeit. Ich muss keine Beispiele nennen. Sie kennen sie alle, sei es im Großen oder auch im ganz Persönlichen. Und da kann verständlicherweise der Wunsch auftauchen, nach vergessen können, der Angst entkommen, den Schmerz nicht mehr spüren müssen, ihn nicht mehr ertragen müssen. Aber auch hier hält der Schreiber des Epheserbriefes klar dagegen. So soll es unter euch nicht sein. Trinkt euch keinen Rausch an, so die klare Ansage. Oder deftiger mit Luthers Worten, sauft euch nicht voll Wein. Vielleicht kann man diese Worte so verstehen. Betäubt euren Schmerz nicht. Es hilft euch nichts. Hanna Hümmer, unsere Gründerin, hat an einer Stelle geschrieben, zur Freiheit gehst du durchs Leid. Und dann, ganz unvermittelt, der große Umschwung. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das sind sehr schöne Worte, gerade auch im Kontrast zum Vorangehenden. Nicht mehr Ermahnung in böser Zeit, sondern freudig frohe Aufforderung zum Gotteslob und zur Dankbarkeit. Aber sind sie das wirklich? Einer hat dazu geschrieben, als Konfirmand ging ich in den Gottesdienst. Ich hatte einen wichtigen Menschen verloren, war Außenseiter in der Schulklasse und hatte Liebeskummer. Als ich wieder herauskam, war es in mir noch finsterer als zuvor. Großer Gott, wir loben dich. Im Gottesdienst wurden Lieder gesungen, in die ich nicht einstimmen konnte. Die anderen sangen an mir vorbei. Mit meinem Schmerz blieb ich allein. Ich vermute, dass das Empfinden dieses jungen Menschen manchen von uns nicht unbekannt ist. Der Aufruf, Gott aus tiefstem Herzen zu singen und zu jubeln und ihm immer und für alles zu danken, ist in der Realität oft eine Überforderung. Es gibt einfach zu viele Erfahrungen in unserem Leben, die dem entgegenstehen. Auch hier muss ich keine Beispiele nennen. Sie haben alle ihren eigenen Lebensgeschichten. Und dennoch, und vielleicht gerade trotzdem, kann das Lob Gottes eine starke Kraft sein. Nämlich dann, wenn ich mir im Lob wie selber vorausgehe. Wenn das Danken und Loben gerade nicht meiner Lebenswirklichkeit entspricht und ich es trotzdem tue. So, als ob ich mir ein Kleid anziehen würde, das mir noch zu groß ist. Dieses Bild vom Anziehen kennt auch der Epheserbrief. So heißt es im 4. Kapitel: Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn ich, bildlich gesprochen, ein neues Kleid anziehe, das mir noch zu groß ist, oder wie im Epheserbrief, es heißt, einen neuen Menschen, dann kann ich etwas ausprobieren, was ich noch nicht bin. Ich kann in ein Loblied einstimmen, auch wenn es in dem Moment nicht meiner Realität entspricht. Das kann eine große Kraft sein, umso mehr, wenn ich es mit anderen zusammen tun kann. Und bereits das wird meine Wirklichkeit verändern. Und vielleicht darf ich zu einem späteren Zeitpunkt auch in dieses zu große Kleid hineinwachsen. Und noch ein Gedanke. Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder, seine Schwester liebe. So das Wort über diese neuen Woche. Ich glaube, dass es auch eine Form der Liebe sein kann, wenn meine Schwestern und Brüder für mich singen und Gott loben, wenn ich selber dazu gerade nicht in der Lage bin. Wenn ich mich auf diese Weise von ihnen tragen lassen darf. Das ist etwas ganz anderes als eine Ermahnung. Es ist vielmehr eine Einladung, ein Raum, in den ich eintreten darf. Und umgekehrt glaube ich, dass es auch eine Form der Liebe sein kann, wenn ich für meine Schwester oder meinen Bruder singe und Gott lobe, stellvertretend für sie oder ihn. Amen.